Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Verlegerin Elisabeth Ruge. Guten Tag, Frau Ruge.
Hallo.
Wir haben so einige aktuelle Themen auf dem Zettel heute in dieser Mittagsstunde. Ein Thema, die Nachricht, dass Alexei Nawalny im Koma liegt, war eben auch Thema natürlich in den Nachrichten. Es wird davon ausgegangen, dass er vergiftet wurde. Was denken Sie, könnte das wohl so gewesen sein?
Ich fürchte, dass das eine wirkliche Möglichkeit ist, dass das so passiert ist. Wenn man hört, was genau da abgelaufen ist, jetzt liegt er in Omsk, also im fernen Sibirien. Das heißt, es gibt sehr wenige Beobachter, Journalisten kommen da erst gar nicht richtig hin. Also das klingt wirklich nach einer schwierigen Situation.
Er wollte wohl zurückfliegen, gerade nach Moskau, hat diesen Tee getrunken vor Abflug und dann im Flugzeug ist er bewusstlos geworden. Seine Stiftung deckt immer wieder Fälle auf von Korruption, auch so, was so die russische Elite so tut, ist im Fokus. Und ich denke mal, er lebt mit dem Risiko wahrscheinlich, oder?
Ja, das tut er, wie viele Oppositionelle in Russland, auch in Weißrussland, in anderen Ländern. Und er war ja auch gerade unterwegs in Tomsk, also das war der Ort, wo er abgeflogen ist, um zu recherchieren, wieder in Korruptionsfällen. Und da ist er wohl, wollte ihn wohl jemand zur Strecke bringen.
Ihr Vater ist der Fernsehjournalist Gerd Ruge. Und weil der in Washington gearbeitet hat, Frau Ruge, als Sie klein waren, haben Sie ja die ersten 10 Jahre Ihres Lebens in den USA verbracht. Und Sie haben immer noch diese Affinität zu den USA. Wie war das heute Nacht? Hat Ihre innere Uhr Sie genau rechtzeitig geweckt, sodass Sie dann die Rede der Kandidatin der Demokraten Kamala Harris hören konnten, sehen konnten?
Es war tatsächlich so. Ich habe mir keinen Wecker gestellt, aber ich bin heute Nacht aufgewacht und habe auf den Wecker geguckt und gedacht, ach, das müsste jetzt eigentlich so in etwa die Zeit sein, wo Kamala Harris sprechen wird.
Und es hat,
das hat mich natürlich interessiert und ich habe dann mal kurz das iPhone angeschaltet und geguckt und tatsächlich habe ich dann also den größten Teil ihrer Rede gehört, mir das heute Morgen auch nochmal in Ruhe angeschaut, auch die Reden, die anderen übrigen Reden aus dem gestrigen Abend, die wirklich sehr beeindruckend waren, Obama, Elizabeth Warren, Nancy Pelosi, also das waren sehr, sehr starke Reden, es war ein sehr starker Abend.
Und Kamala Harris ist Senatorin aus Kalifornien und das war ja wirklich ein denkwürdiger Moment. Zum ersten Mal stellt sich eine schwarze Frau vor großem Publikum eben als Teil des Präsidentschaftsduos einer großen Partei vor. Wir hören sie mal.
She probably could have never imagined that I would be standing before you now and speaking these words. I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
Also sie akzeptiert diese Nominierung und sie spricht hier über ihre Mutter. She could have never imagined. Also sie hätte sich nicht vorstellen können, dass ihre Tochter jetzt da steht und eben diese Nominierung für die Vizepräsidentschaft für die Vereinigten Staaten von Amerika akzeptiert. Schon ein berührender Moment.
Ja, also ich kriege auch jetzt gerade wieder ein bisschen Gänsehaut. Denn während man ihr zugeschaut hat, Kamala Harris, hat man ja immer gedacht, vielleicht steht hier auch die zukünftige Präsidentin der Vereinigten Staaten vor einen, nicht? Das könnte passieren, wenn Biden, der ja der älteste Präsident der USA sein wird, wenn ihm etwas zustößt. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie dann als nächste Kandidatin antritt für die Demokraten. Und das war schon ein irrer Moment, muss ich sagen, nicht? Denn wie gesagt, also es ist eben wirklich das erste Mal, dass eine schwarze Frau mit diesem sehr diversen Hintergrund, ne, jamaikanischer Vater, indische Mutter, aufgewachsen, also unter dem Eindruck der Bürgerrechtsbewegung, nicht, dass so jemand nun auf dem Ticket steht, das ist toll.
Eben, genau, Tochter von Einwanderern. Und sie steht ja dafür, dass der Graben, der sich so deutlich aufgetan hat in der amerikanischen Gesellschaft, dass der sich wieder schließen kann.
Ja, ich glaube, sie steht dafür, also viele Leute für die Demokraten jetzt einzunehmen, also aber auch viele Leute abzubilden, die sich immer schon für die Demokraten eingesetzt haben. Und damit meine ich eben die schwarze weibliche Wählerschaft, die sich hier repräsentiert sieht, die wirklich seit vielen Jahrzehnten sich verdient macht um die Wahlen, immer wieder aktivistisch, also zu spüren ist, nicht? Und ihre Zeichen gesetzt hat und die nun hier eben in dieser Kandidatin wirklich sichtbar gemacht wird. Das ist ein ganz wichtiges Moment.
Und auch gesprochen hat Barack Obama, Sie haben es schon gesagt, und wir hören ihn auch nochmal.
Donald Trump hasn't grown into the job, because he can't. And the consequences of that failure are severe.
Er sagt also, Trump ist nicht in diesen Job des Präsidenten hineingewachsen, weil er das nicht kann. Und die Konsequenzen dieses Versagens seien schwerwiegend. Er zielt auf die Opfer, auf die vielen, vielen Opfer der Pandemie in den USA ab. Aber interessant, dass er hier Trump die Fähigkeit abspricht, in den Job überhaupt hineinzuwachsen.
Ja, das hatte Harris auch schon getan. Ich fand diese Rede wirklich groß. Es war eine Rede, in der letztlich festgehalten wurde, dass es hier darum geht, die Demokratie zu erhalten. Also das ist eine ganz große Wahl, die dem amerikanischen Volk da bevorsteht. Und ich fand sowohl bei Harris als auch bei Obama einerseits die Reden inhaltlich wirklich überzeugend und wichtig und andererseits vorgetragen mit einem großen Charisma, aber auch einer großen Menschlichkeit und großen Wärme. Das war ja etwas, was bei Harris ein wenig vermisst wurde, als sie eben noch Präsidentschaftskandidatin war. Da haben viele gesagt, das wirkt irgendwie etwas unpersönlich, ein bisschen glanzlos. Sie ist ja auch Staatsanwältin gewesen, bevor sie eben Senatorin wurde und nach Washington ging. Da fehlte den Leuten etwas. Und in dieser Rede hat sie doch also große Themen, große amerikanische, große gesellschaftspolitische Themen mit sehr persönlichem, familiärem verknüpft und kam also sehr stark rüber und man hat ihr auch einfach die Freude angemerkt. Das hat einen wirklich berührt, dass sie auch sich so gefreut hat, da zu stehen und eben diese Rolle einnehmen zu können für viele andere.
Großer Tag also der Demokraten gestern und der Nominierungsparteitag in den USA. Der Demokraten geht ja noch weiter. Wir fragen aber jetzt nochmal, wo sind eigentlich die jungen, progressiven, neuen Gesichter dieser großen Partei? Zu diesen Gesichtern gehört Alexandria Ocasio-Cortez, AOC abgekürzt, 30 Jahre alt, Abgeordnete in New York. Und die hatte gestern nur eine Minute Redezeit, die sie dann ein bisschen überzogen hat. Ich glaube um 37 Sekunden. Aber Frau Ruge, tun sich die Demokraten einen Gefallen damit, dem Nachwuchs letztendlich nur eine kleine Bühne zu geben?
Ja, also ich glaube, das haben sie sich schon sehr genau überlegt. Und man kann auch bei AOC sehen, sie war gestern Abend eine halbe Stunde mit ihren Wählerinnen und Wählern, mit ihrer Constituency auf Instagram unterwegs. Das habe ich mir angeschaut. Da war ihr Aufruf, Biden zu wählen und alle wählen zu gehen, war ganz stark. Auch bei Sanders sieht man, dass er sagt, wir müssen uns jetzt hinter diesem Kandidaten versammeln. Also ich glaube, die Überlegung ist, dass die Demokraten davon ausgehen, dass sie die Progressiven auf ihrer Seite haben, trotz dieses Kandidaten der Mitte. Und jetzt geht es darum, die Swing States, diese wichtigen Bundesstaaten zu gewinnen und eben Wähler, die noch nie demokratisch gewählt haben, aber eventuell jetzt dazu bereit sind, weil sie eben Trump auf jeden Fall loswerden wollen. Mhm. Und so scheint mir die Planung gewesen zu sein.
Jemand wie Alexandria Ocasio-Cortez bringt ja wichtige Themen mit, zum Beispiel eben die Klimapolitik, Umweltpolitik. Und dieser Green New Deal wird auf Bidens Webseite zwar als Ziel genannt, da sind Billionen Dollar für sozioökologische Reformen gefordert worden. Aber ich habe den Eindruck, so richtig erwärmen kann sich Biden für diese wirklich progressiven Ideen nicht.
Vielleicht, also da haben Sie, glaube ich, recht, aber dafür ist dann in manchen thematischen Feldern eben auch Kamala Harris schon zuständig. Und sie hat eben vor einem Jahr gemeinsam mit Alexandria Ocasio-Cortez den Green New Deal vorgestellt, beziehungsweise den Climate Equity Act. Da geht es um Klimagerechtigkeit und das ist sozusagen die Grundlage, das Fundament, auf dem dann der Green New Deal aufsetzen kann. Und das war Kamala Harris, die zusammen mit AOC vor die Presse getreten ist und das vorgestellt hat. Sie kommt aus Kalifornien. Kalifornien hat den berühmten Clean Air Act, also da geht es um den Reinheitsgehalt der Luft, Das ist jetzt ein Bundesgesetz, aber die Vorlage kam aus Kalifornien. Also schon in den späten 70er Jahren hat man sich da sehr eingesetzt. Mhm. Kalifornien ist ein Staat, der besonders aktiv ist, wenn es um Klimaschutz geht. Und das bringt Kamala Harris durchaus mit zum Ticket.
Also könnte diese Wahl im November auch eine für die Umwelt sein?
Auf jeden Fall. Gut. Also es ist ganz klar.
Ganz klar. Gucken wir mal, ob es tatsächlich dann so kommt. Und jetzt machen wir einen großen Sprung über den Teich nach Berlin. In Deutschland tut sich heute auch was Umweltpolitisches. Greta Thunberg ist bei der Kanzlerin, auch Luisa Neubauer. Wir hören mal Luisa Neubauer, also Vertreterin von Fridays for Future, was sie gesagt hat über dieses Treffen.
Frau Merkel ist für Menschen wie mich die einzige Kanzlerin oder der einzige Staatschef, den ich erinnere, aktiv. Frau Merkel hat 15 Jahre lang regiert. Das wäre ein Zeitraum gewesen, den wir gebraucht hätten, um die Emissionen zu reduzieren, um Deutschland auf einen Paris-Pfad zu bringen. Und jetzt die große Frage, was kann in diesem letzten Jahr noch gemacht werden? Und das müssen wir heute diskutieren.
Das soll also diskutiert werden. Aber ehrlich gesagt, ich habe eigentlich manchmal jetzt in der Corona-Zeit gedacht, wo sind eigentlich die Fridays for Future-Aktivistinnen? Die fehlten mir irgendwie im Bild.
Ja, also man kann ja sagen, also es gab diesen Aufschwung Black Lives Matter ansonsten war da natürlich vielleicht auch eine, ja, man hat sie vielleicht nicht auf der Straße gesehen, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man sich vernetzt hat, dass man den digitalen Raum genutzt hat, also geschlafen hat man nicht. Aber man ist vielleicht eben auch nicht so ohne weiteres auf die Straße gegangen im Pulk ohne Maske, wie man das ja bei anderen Demos erlebt hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, das Thema ist schon sehr stark da.
Und im Hintergrund wird gearbeitet. Und das Corona sozusagen was fürs Klima tut, das hat Greenpeace jetzt auch nochmal errechnet in einer Studie. Wenn 40% der Arbeitnehmer an 2 Tagen in der Woche von zu Hause aus arbeiten, kann der CO2-Ausstoß im Verkehr um 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr sinken.
Ja.
Das ist natürlich
schon
ordentlich.
Manchmal wird man zum Glück gezwungen, nicht?
Wir blicken nach Belarus. Dort kämpfen die Bürger für Demokratie, für einen Neuanfang. Die EU hat entschieden, Alexander Lukaschenko nicht als Staatsoberhaupt anzuerkennen, was die Opposition natürlich begrüßt hat. Und diese Opposition hat einen Oppositionsrat zusammengestellt, der diskutieren soll, wie wird es weitergehen in diesem Land? Wer wird das Land leiten? Auf welcher Basis? Mit welchen Partnern? Wie wird das Verhältnis zu Russland sein? Wie zur EU? Das sind diese großen Fragen, die da diskutiert werden. Und zu diesem Rat gehört die Schriftstellerin und auch Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Und Elisabeth Ruge, die Literaturagentin, die heute hier bei mir im Studio zu Gast ist, begleitet diese Autorin seit vielen Jahren verlegerisch. Frau Ruge, haben Sie mit ihr gesprochen? Wissen Sie, wie sie die Chancen, diesen Wandel in Belarus voranzutreiben, einschätzt?
Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, Wochen mit Svetlana nicht gesprochen. Wir kennen uns in der Tat seit über 20 Jahren. Fast 25 Jahre, da habe ich ihr erstes Buch hier in Deutschland verlegt, Zinkjung, und dann alle Bücher darauf folgend. Und ich habe natürlich mit großem Interesse ihr Interview gelesen und mir auch angehört in Radio Free Europe, wo sie ja Lukaschenko mit ganz klaren Worten gesagt hat, verzieh dich, bevor es zu spät ist. Also wie einen räudigen Hund hat sie ihn sozusagen davon schicken wollen. Wie sie jetzt die Lage einschätzt, also das kann ich schwer sagen. Das hat sie ja nun auch in diesem Interview gar nicht erst versucht. Das ist sehr schwierig. Sie haben gerade beschrieben, allein der Spagat der Opposition zwischen Europa und Russland ist enorm und sehr schwierig. Was allerdings Svetlana gesagt hat in diesem Interview ist, dass der Einsatz der Sonderpolizei, der OMON-Leute, so brutal gewesen sei. Sie spricht da von einem Auto, in dem eine Schwangere mit ihrem Kleinkind saß, in das hineingeschossen worden ist. Anderswo hat man gesehen, wie schwangere Frauen getreten wurden. Und sie sagte, das können eigentlich nicht Weißrussen gewesen sein. Also sie hat damit andeuten wollen, dass vielleicht doch schon wie Lukaschenko ja auch angedroht hat, eben doch schon die Russen da mit drin sind im Land, nicht?
Das hat Lukaschenko nicht eher gesagt, dass er fürchtet, dass NATO-Truppen am Rande seines Landes stünden?
Ja, das fürchtete er, aber er hat eben angedeutet, dass man eventuell die Russen um Hilfe bitten würde, nicht? Und vielleicht war das eben schon geschehen. Also das schien Svetlana Alexejewitsch in diesem Interview eben andeuten zu wollen.
Jetzt ist sie Schriftstellerin, in der Ukraine geboren, in Weißrussland eben aufgewachsen, hat als Reporterin gearbeitet, schreibt sozusagen in ihrer eigenen literarischen Gattung, nämlich diesen Roman in Stimmen. Aber sie lebt ja normalerweise recht zurückgezogen, wie man liest. Jetzt hat sie gesagt, wahrscheinlich, jetzt werde ich gebraucht, jetzt mache ich mit, obwohl ich normalerweise mich zurückziehe, jetzt gehe ich sozusagen rein, mitten ins Auge des Sturms.
Ja, also sie hat zum Teil sehr zurückgezogen gelebt im Sinne von Exil über viele Jahre, weil sie nicht in Weißrussland in Minsk leben konnte. Das war zu gefährlich. Sie ist aber in dem Moment nach Minsk zurückgekehrt, wo sie irgendeine Art von Schutz annehmen konnte, nämlich zum Beispiel den Schutz, der einem den Literaturnobelpreis gewährt, den sie 2015 erhalten hat. Also da wusste sie, da ist man sozusagen in der internationalen Öffentlichkeit, da können die Häscher Lukaschenkos nicht einfach mal zugreifen. Sie lebt sehr viel auf dem Lande, hat eine Datscha auf dem Lande. Sie ist ja auch aufgewachsen auf dem Dorf. Ihre Eltern, ihre Mutter Ukrainerin, ihr Vater Weißrusse waren Lehrer auf einem Dorf. Sie ist dort aufgewachsen und hat auch gesagt, dass sie ihren Erzählstil unter anderem aus diesem Erleben entwickelt hat, weil sie einfach auf der Dorfbank saß und den Frauen zugehört hat, wie sie eben praktisch die Geschichte des Dorfes einander erzählen. Und deswegen ist das Dorf für sie eben auch ein Rückzugsort, nicht nur aus dem politischen Alltag, sondern eben auch ein Rückzugsort im kreativen, im schöpferischen Sinne. Also dort zieht sie sich zurück, nachdem sie viele, viele Interviews geführt hat für die einzelnen Bücher. Und mit diesem dokumentarischen Material arbeitet sie ja dann literarisch. Und das ist eben, ja, die Arbeit eines Künstlers, die kann man nicht auf der großen Weltbühne ausführen.
Sie haben gesagt im Vorgespräch, dass die verlegerische Begleitung von Svetlana Alexejewitsch eine ihrer wichtigsten beruflichen und auch menschlichen Erfahrungen gewesen ist. Warum?
Weil mir dort eine unglaublich bescheidene und zugleich sehr, sehr starke Frau entgegengetreten ist. Eine Frau, die eben einerseits tatsächlich aus dieser kleinen Welt des Dorfes schöpft und andererseits sozusagen eine ganz große Welt in ihren Büchern aufmacht. Mit einer unglaublichen Einfühlsamkeit, mit einer großen literarischen Kraft. Und einerseits könnte man sagen, was haben wir zu schaffen mit Zinkjungen? Das sind die jungen sowjetischen Soldaten, die in Afghanistan umgebracht wurden. Was sagt uns das hier im Westen? Und immer, wenn man ihre Bücher liest, auch die über Tschernobyl beispielsweise oder die über die Erfahrung von russischen Soldatinnen während des Zweiten Weltkrieges, merkt man, dass da etwas ganz Großes, Allgemeingültiges erzählt wird. Etwas, was eine größere Wahrheit hat als die konkrete Situation, die beschrieben wird. Und das ist natürlich große Literatur. Und das zu sehen, das zu begleiten, bis hin zum Nobelpreis, das war schon großartig.
Und jetzt sitzt sie also im Oppositionsrat in Belarus und wir werden sehen, was dieser Oppositionsrat ausrichten kann. Leider hat ja Lukaschenko bisher alle Angebote zum Dialog mit der Opposition ausgeschlagen. Über 1700 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute in Corona-Dingen. Das ist eine beunruhigende Entwicklung, oder Frau Ruge?
Ja, doch,
also
eindeutig.
In der Tat, jetzt haben wir gerade auch die Meldung bekommen, dass das Robert-Koch-Institut die Küstenregionen Kroatiens als Corona-Risikogebiete einstuft und wahrscheinlich ist, dass das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für diese Gebiete jetzt auch ausspricht, wie zuvor ja zum Beispiel auch für Spanien. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich hatte nur in den letzten Tagen gelesen in mehreren Zeitungen, dass man sich gewundert hat, dass diese Gebiete noch nicht eben mit einer Warnung versehen worden sind. Das scheint doch wichtig zu sein, den Leuten klarzumachen, dass es gefährlich ist, in diese Gegenden zu reisen.
Ja. Reisen überhaupt, ist ja die Frage. Müssen wir reisen, wollen wir reisen? Immer wieder macht das Reisen natürlich auch glücklich, wenn man dann ein bisschen von zu Hause über einen See blickt oder von einem Berggipfel oder was man sich so wählt. Auch im Zug zu reisen mögen viele, machen viele. Aber natürlich erwartet die Bahn in diesem Jahr einen Betriebsverlust von 3,5 Milliarden Euro, also sehr viel Geld wegen Corona. Aber es ist nicht so, dass die Waggons jetzt immer noch leer sind in den ICEs. Wir hören mal zwei reisende Frauen.
Wir haben uns ein bisschen drauf verlassen vorher, dass angezeigt war irgendwie, dass nur jeder zweite Platz besetzt ist und so. Es war aber nicht so, es war knüppeldicke voll.
Man merkt es dann auch, dass diese Abstandsregelungen in den Bahnen können nicht mehr eingehalten werden. Das geht einfach nicht.
Das geht nicht, sagt diese Frau. Denken Sie, die Bahn muss irgendwie mehr dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden?
Ich denke ja, aber man wundert sich ja auch, weil man immer wieder hört, dass in Flugzeugen auch Regeln, die versprochen worden waren, Verfahrensweisen eben nicht angehalten werden. Die Sitzplätze, die neben einem frei sein sollen, die sind wohl nur frei, weil man eben dafür bezahlt, dass man einen freien Sitzplatz neben sich hat. Also da wundert man sich doch, wie diese Dinge gehandhabt werden, und ich halte das schon für sehr gefährlich.
Das sagt auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
Wenn man stundenlang neben jemandem sitzt, der infiziert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, leider, selbst wenn Masken getragen werden, sehr hoch.
Also könnte man in einem Zug eine Reservierungspflicht einführen und sagen, eben jeder muss seinen Sitz reservieren, und dann kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass gewisse Sitze frei bleiben.
Ja, also ich glaube, wir müssen da einfach findungsreicher werden, wie wir in diese nächsten Wochen und Monate hineingehen. Also zumindest, wie wir miteinander leben wollen und umgehen wollen, solange es keinen Impfstoff gibt. Und den wird es ja vielleicht, wenn alles gut geht, im Frühjahr 2021 geben. Es gibt Grund zu hoffen, dass es den geben wird. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Mir ist unverständlich, warum bestimmte Dinge nicht einfach dann doch beschlossen werden und vernünftig erklärt werden. Warum zum Beispiel es im Deutschen Bundestag keine Maskenpflicht gibt, ist mir ein Rätsel. Also jetzt soll ab 1. September soll Schäuble noch mal darauf hindrängen, dass man eben Mund und Nase bedeckt. Aber er sagt explizit, das ist keine Pflicht. Wäre doch gut, wenn die deutschen Parlamentarier eben vorbildlich im Parlament mit Masken säßen.
Das würde dann, um nochmal auf das Bahnfahren zurückzukommen, vielleicht auch die Menschen im Zug dazu verleiten, ihre Masken tatsächlich aufzubehalten, ja, während der ganzen Zeit, was natürlich anstrengend ist, keine Frage. Weil wenn man nochmal die Züge und die Flugzeuge vergleicht, dann ist es so, dass in den Flugzeugen die Klimaanlagen ja offensichtlich die Viren rausfiltern können, zumindest nach 4 Minuten, während das in den Zügen nicht der Fall ist. Wir hören nochmal Markus Hecht, Fachmann für Schienenfahrzeuge an der TU Berlin.
Das heißt für Deutschland, das Risiko ist alles andere als null. Man muss sich kümmern. Wir werden wahrscheinlich im Winter ja auch noch mit dem Problem zu kämpfen haben. Das ist eine kritischere Situation. Man sollte unbedingt die Zeit nutzen bis dahin, um die Ansteckungsgefahr weiter zu mindern.
Also Appell an die Bahn. Denken Sie, es besteht eine Gefahr, dass Deutschland sozusagen diese relative Stabilität, die wir erlebt haben, verspielt?
Ja, die besteht durchaus. Also man hat immer wieder das Gefühl, dass es doch Leute gibt, die einfach nachlässiger werden. Man spürt das an sich selbst. Und es wäre wichtig, dass wir uns sozusagen gegenseitig erinnern. Und Masken sind eben auch deswegen gut, sich zu erinnern. Und ich habe jetzt nur aus anderen Ländern gehört, zum Beispiel aus Frankreich von einer Freundin, dass man da ganz selbstverständlich, also nicht nur in geschlossenen Räumen, in Zügen und in der S-Bahn, aber auch in der Öffentlichkeit, draußen im Freien, tragen alle Masken und hinterfragen das auch nicht.
Es kann ja dann auch tatsächlich den Moment geben, habe ich neulich erlebt, wo ich tatsächlich vergessen hatte, dass ich eine Maske auf hatte und das sozusagen wirklich zur Gewohnheit geworden ist.
Ja.
Kann
ja
passieren. Dann ist es gar nicht mehr schwer. Sie arbeiten ja schon seit einigen Jahren an einem Buch, über das wir auch schon gesprochen haben hier an diesem Tisch, Frau Ruge, in dem Sie die Lebenswege Ihrer 3 Vorfahrinnen beschreiben wollen, die alle die, wie Sie sagen, Urkatastrophe des 20. Juli 1944 erlitten und auch durchgestanden haben. Das ist sozusagen die Familienkatastrophe. Ihr Großvater Fritz Dietloff von der Schulenburg gehörte zum Kreis der Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944, eben wurde dann im August hingerichtet. Und eine dieser Frauen, über die Sie schreiben, ist Ihre Mutter. Wie schwer ist es, so persönlich zu schreiben, so viel letztendlich auch von sich, von der Familie preiszugeben?
Ja, das ist in diesem Fall, das ist das letzte Kapitel, vielleicht werden es die letzten beiden Kapitel, weil es eben doch viel Stoff gibt. die meiner Mutter gewidmet sind und die sind schon schwer zu schreiben, denn meine Mutter war ja psychisch schwer krank, hat eigentlich so ab ihrem 25. Lebensjahr in etwa an einer schweren Schizophrenie gelitten und auch viele Jahre in psychiatrischen Kliniken verbracht, sehr viele unterschiedliche Behandlungsmethoden über sich ergehen lassen. Und das ist schon schwierig. Mhm. Es ist vielleicht aber auch deswegen schwierig oder auch belastend, weil ich jetzt feststelle beim Schreiben, dass das Nachdenken über meine Mutter, über einen Menschen mit einer Behinderung, mit einer psychischen, geistigen Behinderung oder sagen wir besser einer emotionalen Behinderung, dass das doch plötzlich, dieses Nachdenken hat eine große Aktualität, weil man merkt, man kommt durch den rechten Rand, also wenn man an Trump denkt, wenn man auch an bestimmte Menschen aus der Werteunion der CDU, AfD denkt und andere rechte Gestalten, immer mehr dazu, darüber nachzudenken, was ist starkes, gesundes Leben, also was ist wertvolles Leben. Das sehen wir auch, wenn wir uns darüber Gedanken machen, also wie Gesundheitspolitik gemacht wird. Und da sehe ich doch, es ist ja auch das Wort Invalide, Invalid, das heißt ja ohne Wert, nicht? Im Grunde genommen, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, da hatte man doch das Gefühl, da ist man über ein bestimmtes Erbe, auch ein Erbe, das wir natürlich aus dem Nationalsozialismus anzuerkennen und zu verarbeiten hatten, hinweggekommen. Und plötzlich sind wir da doch mit bestimmten Phänomenen konfrontiert, wo das alles wieder aufleuchtet.
Das heißt, Sie erinnern sich einerseits um des Erinnerns Willens, also Erinnerns Willen, also eine Familiengeschichte nochmal zu erzählen, aber andererseits auch um herauszuarbeiten, was daran aktuell ist und uns heute betrifft.
Ja, das war gar nicht so mein Vorhaben unbedingt, aber es hat sich mir aufgedrängt. Also wenn ich an die große Predigt des Bischofs von Münster denke, der eben also seine Gemeinde gesagt hat, dass Euthanasie praktiziert wird, schon recht fortgeschritten in Nazi-Deutschland, öffentlich das angeprangert hat und mir anschaue, wie eben doch mit Menschen umgegangen wird, die eben mit einer Behinderung leben müssen und zum Teil einfach nur schwer, also im Trumpschen Amerika, an irgendeine Art von vernünftiger gesundheitlicher Versorgung kommen. Da drängt sich mir einfach auf, ohne da jetzt ganz eindeutige Verknüpfungen legen zu wollen. Aber man sieht einfach bestimmte Themen. Man sieht einfach eine Härte.
Die sich auch so durchziehen und die jetzt wieder neu aufscheinen.
Genau.
Aber trotzdem nochmal auf diese Urkatastrophe zu sprechen zu kommen, 20. Juli 1944. Ich denke, Sie erforschen ja auch, wie die eben dann praktisch die ganze Familie geprägt hat. Und was auch eben dieser Tag mit der Erkrankung ihrer Mutter und der Traumatisierung zu tun hat, oder?
Natürlich.
Und zu welchem Schluss kommen Sie? Oder kann man das so sagen, zusammenfassen?
Naja, also es ist nicht nur dieses Ereignis, dieses Urereignis, das natürlich eine Traumatisierung hervorgerufen hat bei meiner Mutter, aber es sind eben auch die vielen Jahre, die darauf folgten und die ja auch mit sich brachten, dass man als Familie dieser Widerständler erstmal in Deutschland auf ein großes Unverständnis, ein Desinteresse, eine große Ablehnung gestoßen ist. Das heißt, das ist ja auch eine Form der Traumatisierung oder des Nicht-Verarbeiten-Könnens, wenn man auf eine Mauer des Schweigens stößt angesichts eines solchen großen Erlebens und feststellt, dieser Widerstand, diese Widerständigkeit, von der möchte eigentlich niemand so recht was wissen.
Aber denken Sie, dass es auch sozusagen eine Verbindung gibt zwischen so einem Trauma und speziell der Krankheit der Schizophrenie?
Doch, also da kommt man dann in etwas wissenschaftliches Gebiet. Aber was man immer wieder feststellen kann, auch bei den neueren Erkenntnissen zu dieser sehr geheimnisvollen Krankheit, wo es noch viele Fragen gibt, ist, dass es eben eine Veranlagung geben kann, eine also in der Biochemie sozusagen gegebene Veranlagung, die aber dann getriggert wird und diese Krankheit zum Ausbruch kommen lässt durch ein traumatisches äußeres Geschehen. Und da, glaube ich, muss man eben nicht lange suchen im Leben meiner Mutter. Sie war die älteste von 6 Kindern. Sie war fast 10 Jahre alt, als dies passierte. Und da ist sicherlich der Anfang ihrer Krankheit zu verorten.
Drei Frauen wird das Buch heißen oder ist das nur der Arbeitstitel?
So wird's also heißen. Ich hoffe, es kann so heißen. Es gibt da ein bisschen Konkurrenz, das muss man schauen. Aber ich bin ja selber lange Jahre Verlegerin gewesen. Man muss auch immer ein paar andere Titel im Petto haben.
Wann lesen wir es?
Im nächsten Jahr.
Im nächsten Jahr. Corona-Wohnblock in Göttingen. Wir haben gerade drüber gesprochen, erinnern wir uns? Ja, wir erinnern uns, im Juni war das eben die Nachricht, dass in diesem Wohnblock die Wohnverhältnisse so miserabel sind, dass die Ansteckungszahlen einfach in die Höhe geschnellt sind. Das hat die Pandemie schon gezeigt, wo es alles im Argen liegt in diesem Land, oder?
Genau, in diesem Land, aber auch in vielen anderen. Und wenn wir dann nochmal auf Amerika zu sprechen kommen, da ist es ja besonders evident. Wir wissen, dass schwarze, hispanische, andere Bevölkerungsgruppen unweit mehr leiden müssen, mehr Todesfälle zu verzeichnen haben.
Da möchten die Demokraten eben jetzt dafür sorgen, dass es besser wird.
Ja, ja. AOC unter anderem.
Danke, dass Sie hier waren und die Themen des Tages mit mir besprochen haben.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ihnen.